Bevor es losgeht, wie immer an dieser Stelle ein großes Dankeschön an meinen Werbepartner, der diesen Podcast überhaupt erst möglich macht. Mit dem April ist er endlich da, der Frühling 2025. Und das ist doch eine wunderbare Gelegenheit, sich die Kopfhörer aufzusetzen, sich Zeit zu nehmen, seinen Lieblingspodcast Get Happy anzuhören und dabei in der Küche die Schränke mal ordentlich auszumisten, um Platz zu schaffen für eure neuen Koro-Lieblingsprodukte. Für mich wieder ein absolutes Muss in diesem Frühjahr, der Bio-Aloe-Vera-Saft für die Darmgesundheit und das allgemeine Wohlbefinden, der vegane Protein Shake Vanille, den ich persönlich am liebsten mit Mandelmilch oder mit Joghurt mische. Und was ich auch richtig cool finde, ist das Haferpulver, mit dem ihr euren eigenen Haferdrink anrühren könnt, ohne nämlich Berge von Müll zu produzieren. Außerdem gönne ich meinem Körper immer mal wieder eine Kur mit Chlorella. Das ist eine Süßwasser-Mikroalge, die beim Entgiften unterstützend wirken soll. Ich persönlich bevorzuge die Presslinge, weil sie für mich besser einfach in die Ernährung passen. Es gibt Chlorella von Koro, aber auch als Pulver. Beides natürlich ohne Schadstoffe und aus biologischem Anbau. Und zur Belohnung den Protein Bar Deluxe Vegan Raspberry Shock. Yummy. Wie immer gibt's für alle Get Happy Hörerinnen und Hörer 5% aufs komplette Sortiment. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
Get Happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch in dieser Woche mit dabei seid. Wie immer hoffe ich von ganzem Herzen, dass ihr in diesem Moment an einem schönen, sicheren und wohligen Ort seid. Vielleicht geht ihr spazieren, vielleicht steht ihr zu Hause in der Küche und brutzelt irgendwas Feines oder ihr seid mit dem Auto unterwegs. Wie wunderbar, dass ihr euch und eurer persönlichen Entwicklung die nächste Stunde gönnt und widmet. Auch heute geht es um das komplexe, vielschichtige und leider sehr aktuelle Thema Narzissmus. Und ich hoffe, dass die letzten Folgen euch bereits viele erhellende Momente und natürlich auch hilfreiches und wertvolles Wissen vermitteln konnten. Ich packe sie euch nochmal hier in die Shownotes. Vielleicht ist diese hier sogar die für euch wichtigste, denn heute soll es darum gehen, was es braucht, wenn wir uns aus einer narzisstischen Beziehung herausgekämpft haben oder gerade dabei sind. Der Schaden, den eine solche gewaltvolle, oft traumatisierende Erfahrung in uns hinterlässt, wird von den meisten Menschen leider maßlos unterschätzt. Und ich hoffe sehr, dass sich das nach der heutigen Folge ändert. Oft glauben wir, dass mit dem Ausstieg aus der Beziehung nun endlich alles gut wird. Und es kann natürlich auch alles gut werden. Aber in Wahrheit fängt die Arbeit jetzt erst an. Und dessen darf man sich bewusst sein. Nachdem ich selbst immer wieder betroffen war von mehr oder weniger narzisstischen Partnern, weiß ich, wovon ich rede. Auch und vor allem, wenn es um den immer gleichen schmerzhaften Kreislauf geht. Denn oft kommen wir aus einer narzisstischen Beziehung und landen schnurstracks in der nächsten. Die Einzel- und Paartherapeutin Christina Diamantis steckte selbst 4 Jahre lang in einer Beziehung mit einem verdeckten Narzissten. Und sie ist der Überzeugung, dass theoretisches Wissen aus Büchern rund um das Thema Narzissmus und die Auswirkungen auf partnerschaftliche Beziehungen einfach nicht ausreichend ist, um Opfern die Hilfe zukommen zu lassen, die sie so dringend benötigen. Heute unterstützt sie diese Menschen mit sehr viel Herz und Leidenschaft. Und ein kleiner Hinweis vorneweg, wir sprechen in dieser Folge über unterschiedliche Formen von Gewalt. Und ich bitte euch, da gut auf euch zu achten und zu schauen, dass ihr gut versorgt seid und euch gegebenenfalls hier und da eine kleine Pause zu gönnen beim Hören. Liebe Christina, herzlich willkommen. Schön, dass du mein Gast bist.
Hallo, ich grüße dich und vielen, vielen Dank für die Einladung.
Liebe Christina, sprechen wir zu viel über Täter und zu wenig über Opfer?
Ich glaube, wir sprechen über beide gleichermaßen, aber über Opfer wird nur sehr einseitig berichtet und wir sprechen über Opfer leider nicht so, wie es tatsächlich notwendig wäre.
Was da notwendig wäre, dem wollen wir in dieser Folge ein bisschen auf die Schliche kommen. Ich habe in der Anmoderation behauptet, dass viele Menschen, zumindest ist das meine persönliche Erfahrung und auch die Erfahrung, die ich mit anderen mache, eine solche Erfahrung ein bisschen unterschätzen. Wie ist da deine Wahrnehmung?
Absolut. Ich gehe absolut 100% d'accord. Wenn man sich mit dem Thema Narzissmus, toxische Beziehungen, die Entwicklung dieser Dynamik nicht wirklich beschäftigt und nicht nur so das, was wir aus Social Media kennen, ne, über mal einen Podcast oder mal über eine Berichterstattung oder mal einen Social Media Beitrag, dann sprengt das, glaube ich, die Vorstellungskraft derer, die nicht betroffen sind. Alle die, die niemals mit narzisstischem Missbrauch zu tun hatten, können sich sehr glücklich schätzen. Die Betroffenen erleiden eine total komplette Zerstörung auf jeder Ebene. Psychisch, mental, körperlich, finanziell, sozial. Und darüber wird leider viel zu wenig gesprochen. Mhm. Welche Ausmaße der Gewalt aus solchen Beziehungen hervorkommt oder die da stattfindet und was vor allen Dingen auch die Auswirkungen sind.
Ich kenne die aktuelle Zahl aus der ICD gar nicht, wie viel Prozent der Weltbevölkerung angeblich nur von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung betroffen sind. Ich glaube, es sind nicht mal 5%. Diese Zahl halte ich für, vorsichtig ausgedrückt, maßlos unterschätzt. Was glaubst du?
Ich glaube auch, dass die Zahlen falsch sind, denn seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftige, ist diese Skala zwischen 2 und 5 ist nie höher geworden. Also das höre ich schon seit knapp 10 Jahren, seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftige. Und diese Zahl kann überhaupt nicht stimmen, wenn wir mal auf die aktuellen Statistiken, ne, gerade jetzt auch im Zuge ganz aktuell nach dem Weltfrauentag, sehen und wissen, dass jede dritte Frau auf dieser Welt von partnerschaftlicher Gewalt betroffen ist, dass alle 10 Minuten in Deutschland alleine eine Frau von ihrem Partner misshandelt wird, dann haben wir hier eine Dunkelziffer, die abermals, glaube ich, die Vorstellungskraft, wie viel toxisch-männliche Gewalt da draußen unentdeckt bleibt. Ja, darüber müssen wir sprechen, über diese Dunkelziffer.
Magst du, was du auch immer teilen möchtest, uns ein bisschen was aus deiner Geschichte erzählen und wie es überhaupt dazu kam, dass du so tief in dieses Thema einsteigen musstest, muss man ja fast sagen.
Mhm. Also ich habe eine 20-jährige zufriedene, glückliche Ehe hinter mir, aus der auch heute 2 erwachsene Töchter entstanden sind. Mhm. Und zu dem Vater meiner Kinder habe ich eine ganz tolle Beziehung, eine sehr freundschaftliche. Und danach kam, nach der Trennung von dem Vater unserer Töchter, kam eben ein verdeckter Narzisst in mein Leben. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt über 10 Jahre her, ich habe zu dem Zeitpunkt auch parallel meine Ausbildung zur Einzel- und Paartherapeutin gemacht und habe so den ersten Hint und den ersten Hinweis durch meine Ausbildung bekommen. Was maßgeblich aber dazu beigetragen hat, dass ich dahinter gekommen bin, dass ich in so einer toxischen, narzisstischen Dynamik verstrickt bin und dass das, was ich erlebe, partnerschaftliche Gewalt ist, dazu hat maßgeblich die Ex-Frau beigetragen, zu der ich ein sehr gutes Verhältnis hatte. Also die Ex-Frau meines damaligen narzisstischen Partners. Als ich ihre Geschichte gehört habe, dachte ich mir, das ist aber doch meine Geschichte. Wir streiten um dieselben Themen. Mir wurde dasselbe vorgeworfen. Also das Drehbuch hat sich verlagert von der einen Beziehung in die andere. So wie das immer ist, wenn man es mit narzisstischen Männern, aka Tätern, zu tun hat. Und irgendwann, als ich mit meiner Ausbildung fertig war und meine Praxis gegründet habe, kamen am Anfang immer wieder Paare zu mir, wo ich mich in der Geschichte wiedergefunden habe. Am Anfang dachte ich, ich habe ein bisschen Social Bias. Ne? Ich dachte mir, Mensch, vielleicht hast du deine eigene Geschichte noch nicht so wirklich verarbeitet und bin in Supervision gegangen, auch damals mit meinem Psychotherapeuten. Aber es wurde mir tatsächlich im Laufe der Jahre bestätigt, dass diese Zahl, die wir heute kennen, nämlich dass jede dritte Frau auf dieser Welt von partnerschaftlicher Gewalt betroffen ist, in meiner Praxis auch bestätigt. Also mir war klar, ich war kein Einzelfall, sondern wir haben hier ein tatsächlich strukturelles Problem.
Ich frage mich, ob wir schon da ansetzen müssen, dass wir das Wort Gewalt mal definieren. Weil viele Menschen glauben, dass Gewalt nur in Anführungsstrichen körperliche Gewalt ist. Aber dazu gehört auch emotionale Gewalt oder auch verbale Gewalt.
Also es gibt grundsätzlich 6 Formen der Gewalt. Wobei die 6. Form schwerwiegender ist, wenn man gemeinsame Kinder mit narzisstischen Männern hat. Also die erste Form natürlich, die alle kennen und die als die eigentliche Gewalt, die einzig anerkannte, gesellschaftlich anerkannte Gewalt, ist die körperliche Gewalt. Und dazu zählen natürlich ganz viele Dinge, und zwar nicht nur der Faustschlag ins Gesicht, die Ohrfeige, das Haare ziehen, sondern es ist dieses ständig auf den Po hauen, ja, unter dem Deckmantel, Mensch, ich mach doch nur Spaß. Oder das von hinten anschleichen und in den Schwitzkasten nehmen. Ne? Das sich in den Weg stellen, das Zerren, das zählt alles schon zu körperlichen Gewalt. Also körperliche Gewalt ist nicht nur die blutige Nase und die gebrochene Rippe. Dann gibt es die psychische Gewalt, die du gerade als emotionale Gewalt bezeichnet hast. Ne? Dazu gehört natürlich jede Form der Abwertung, auch die, die im Witz verpackt sind, gerade von verdeckten Narzissten. Zur emotionalen Gewalt gehört natürlich auch Schweigen und Mauern, das Ignorieren, das Verweigern von Gesprächen, das Lügen, das Tatsachen verdrehen, die Schuldumkehr. Das ist alles psychische Gewalt. Dann kommt die soziale Gewalt. Die soziale Gewalt ist das systematische Isolieren des Opfers von seinem Umfeld. Da werden Freunde, Familie schlecht gemacht und auf die eine mal mehr, mal weniger offensichtlichere Weise, subtile Art und Weise, die Partnerin davon abgehalten, sich mit ihren Freundinnen zu treffen oder ihren Job auszuführen oder eine Weiterbildung weiterzumachen. Ne? Das ist alles soziale Gewalt. Kontrolle natürlich auch über Social Media und wie oft man wo präsent ist oder wie man das nutzt. Und dann gibt es die finanzielle Gewalt, die auch ganz oft sehr subtil anfängt, aber die dann im letzten Stadium, dann, wenn die Trennung vollzogen ist, natürlich sehr massiv deutlich wird. Ne? Kein Wunder, dass gerade alleinerziehende Frauen, Mütter, den größten Teil des Aspektes der Altersarmut darstellen in unserer Gesellschaft. Also finanzielle Gewalt, wie zum Beispiel ein ungleiches Verhältnis in wer kommt wie für den gemeinsamen Lebensunterhalt auf. Ne? Wir denken immer so 50-50, wäre so das Gerechte. Nein, ist es nicht. Wenn einer 10.000 Euro verdient und der andere 3.000, machen wir kein 50-50. Ja? Und mit diesen Narrativ, dass der Mann der Versorger ist und die Frau das Vertrauen in den Mann hat, dass er schon sorgen wird. Damit müssen wir aufhören, um eben auch diese Art der Gewalt, damit wir da vorbeugen und damit wir da gegen etwas tun, dass Frauen eben auch dieser finanziellen Gewalt nicht mehr ausgesetzt sind. Und dann gibt es ganz klar die sexualisierte Gewalt, auch in der Partnerschaft. In vielen Fällen wissen Frauen gar nicht, dass es nicht nur eine Art der Vergewaltigung gibt, sondern eben auch die Vergewaltigung in der Ehe, die wir ja leider erst seit 98 in unserem Gesetz verankert haben, dass sie besteht und dass sie auch als Vergewaltigung gilt. Das ist nämlich jedes Mal dann, wenn eine Frau einen Geschlechtsakt über sich ergehen lässt, nur damit sie Frieden hat oder weil sie Sorge trägt, er fängt wieder an zu schweigen, wenn sie ihm nicht diese körperliche Intimität gibt, die er gerade braucht. Dann ist das eine ganz feine, subtile Art der Manipulation und Überredung. Dann ist das also nicht wirklich ein einvernehmliches Ja von beiden Seiten, sondern dann ist es ein Ja aus Angst. Und das ist die Vergewaltigung in der Ehe. Das ist auch eine Art der Vergewaltigung. Und viele Frauen wissen das nicht. Mhm. Und dann gibt es die Nachtrennungsgewalt. Die Gewalt, die losgeht an Institutionen, Familiengerichten, wenn es darum geht, Sorgerecht, Umgangsrecht mit gemeinsamen Kindern zu regeln. Da kommt dann das klassische Stalking. Weiterhin Kontrolle und Macht durch Verweigern von Unterhaltszahlungen zum Beispiel. Ne? Und solche Sachen. Also die Aspekte und die Formen der Gewalt sind sehr vielfältig. Mhm. Es ist eben nicht nur diese körperliche Gewalt, die du angesprochen hast. Mhm.
Ihr Lieben, ihr merkt es vielleicht schon beim Hören, dass irgendwas in euch gestartet wird auf Nervensystemebene. Bitte achtet gut auf euch beim Hören und wenn ihr mal eine Pause machen wollt, dann ist das total in Ordnung, weil das sind wirklich schwere Themen. Und häufig ist es so, dass in unserem Unterbewusstsein da viel in Resonanz geht und ich möchte auf gar keinen Fall, dass ihr euch mit diesen Themen überfordert. Also wenn ihr glaubt, ihr braucht eine kleine Pause, dann gönnt euch die. Das ist ja das Schöne an einem Podcast, dass man den pausieren kann, einmal kurz vielleicht rausgehen, frische Luft schnappen und dann weiterhören. Also da ahnt man schon, wie vielschichtig und komplex das Thema ist. Wie lange hat es denn damals bei dir gedauert? Also du hast gerade gesagt, im Zuge deiner Ausbildung wurde dir mehr und mehr klar. Ein Gespräch mit der Ex-Frau habe ich übrigens auch schon gemacht, mich mit einer Ex-Partnerin unterhalten. Das war unglaublich entlastend für mich, weil mir bewusst wurde, es ging gar nicht um mich. Also ich bin hier auch Opfer geworden, genau wie andere Frauen vor mir. Wann hast du angefangen zu merken, hier stimmt irgendwas nicht? Nach welcher Zeit ungefähr?
Tatsächlich hat es sehr, sehr lange gebraucht. Ich glaube, das war so nachdem wir zusammengezogen sind, habe ich wie viele gedacht, jetzt wird es besser. Ne, jetzt ist man zusammen, jetzt besteht kein Grund mehr, eifersüchtig zu sein. Jetzt verbringt man mehr qualitative Zeit miteinander, weil wir für sehr lange Zeit eine Fernbeziehung geführt haben.
Lass mich da ganz kurz einhaken, weil bei Fernbeziehung funktioniert diese Maskerade, also der Narzisst präsentiert ja ein falsches Selbst von sich, ein Selbst, ein Avatar sozusagen. Und bei Fernbeziehung kann das länger aufrechterhalten werden, ne? Weil man eben nicht so nah beieinander ist. Und dann kann es auch schon mal ein bisschen länger dauern, bis man schnallt, mit wem man es zu tun hat.
Das kann sein, das muss aber gar nicht sein. Interessant, dass du das sagst, weil die Wirkung der Beziehungsdynamik hatte auch über tausende Kilometer weit hinweg dieselbe Wirkung auf mich. Dieselben körperlichen, dieselben psychischen Symptome. Also ich weiß gar nicht, man ist vielleicht der einen oder anderen Art der Gewalt nicht ganz so sehr ausgesetzt, wie wenn man unter einem Dach lebt. Aber ich glaube auch, die Auswirkungen und die Machtmechanismen und Kontrollmechanismen und auch die Manipulationsmechanismen, also behalten ihre Wirkung auch über tausende Kilometer entfernt bei. Ich habe das, glaube ich, tatsächlich so im letzten Jahr gemerkt, nachdem wir zusammengezogen sind, dass hier etwas nicht stimmt. Ich habe immer wieder den Kontakt auch mit der Ex-Frau gesucht. Ich habe mich viel informiert. Ich habe natürlich die Thematik, die in meiner Ausbildung dann kam, habe ich etwas vertieft und bin dabei auf sehr viel Fehlinformationen auch gestoßen, wie sich im Laufe der darauffolgenden Jahre auch herausgestellt hat. Also ich glaube, es gibt kein Konzept, das in der Wissenschaft und in der Geschichte der Diagnostik und Psychologie so umstritten ist wie das Thema Narzissmus und die Folgen davon oder die Auswirkungen. Und dann habe ich gemerkt, ja, es ist Zeit zu gehen. Und natürlich habe auch ich innerhalb von einem Jahr das, was ich jetzt natürlich bei meinen Klientinnen merke oder so von Feedbacks auf Social Media, man geht einfach sehr, sehr oft zurück. Statistisch gesehen braucht eine Frau 7 bis 9 Anläufe, um sich aus so einer toxischen Beziehung zu befreien. Ich bin, glaube ich, 33 Trillionen Mal zurückgegangen, bis ich dann nach einem Jahr des Zusammenlebens dann den endgültigen Schritt gewagt habe zu gehen.
Da waren schon die ganzen klassischen Ausdrücke aus dem Narzissmus-Spektrum, die ihr vielleicht kennt, die waren schon versteckt. Also das sogenannte Hoovering, wenn man so zurückgesaugt wird, das Gaslighting und das Lovebombing und was es alles gibt. In deinen Worten und nach deiner Erfahrung, da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Ansätze. 7 bis 9 Anläufe, die Zahl kenne ich auch aus Amerika übrigens, dass es da im Schnitt 7 Mal braucht, bis eine Frau sich aus einer Ehe mit häuslicher Gewalt befreien kann. Warum ist es so schwer, sich davon zu lösen?
Das sind ganz viele Faktoren. Also kommen wir erstmal zu den in Anführungszeichen medizinischen, nämlich die Auswirkungen, die so eine Beziehung auf unser Gehirn hat und somit natürlich auch auf unsere Handlungsweise, auf unsere Fähigkeit, gewisse Dinge zu bewerten, die notwendig wären, um diesen Schritt zu tun, sich zu trennen. Also man ist in einer sehr, sehr tiefen kognitiven Dissonanz. Eine kognitive Dissonanz bedeutet, dass wir 2 völlig verschiedene und konträre Bilder von einem Menschen in dem Fall haben, die unser Gehirn nicht zuordnen kann. Die Grundlage allerdings, um eine Entscheidung treffen zu können, bedarf einer Bewertung, einer klaren Bewertung einer Situation und die Einordnung des Geschehens, damit eben unser Gehirn und wir eine Entscheidung treffen können. Da unser Gehirn aber in solchen Beziehungen ständig damit beschäftigt ist, die Wahrheit herauszufinden über den Menschen, mit dem wir tagtäglich Tisch und Bett teilen und auch unsere eigene Wahrnehmung, unsere eigene Wahrheit irgendwie versuchen zu finden, haben wir keine Zeit, Dinge, die notwendig wären, zu bewerten, sondern wir sind auf der Suche nach der Wahrheit. Und das hält quasi uns davon ab, diesen Schritt zu tun, unter anderem. Dazu kommt natürlich auch ein sozialer Faktor. Wie ich vorhin schon gesagt habe, in den meisten Fällen hat schon eine Isolation durch die soziale Gewalt vom Umfeld stattgefunden. Also die soziale Gewalt natürlich vom Täter, aber die Isolation vom Umfeld. Das heißt, es fehlen Ressourcen, um nach Hilfe zu suchen, um nach Hilfe zu bitten. Dann kommt eine finanzielle Abhängigkeit, auch gerade wenn Kinder da sind. Und natürlich auch ein gesellschaftlicher Faktor, weil Frauen in allererster Linie erstmal nicht geglaubt wird, was ihnen da passiert. Die Scheu, also das zur Anzeige zu bringen, sich jemandem anzuvertrauen, um Hilfe zu bitten, das stellt große Hürden dar im Vollziehen der Trennung.
Ich finde mich in ganz vielen wieder. Ich darf auch meinen Körper dabei beobachten, wie er in Resonanz geht mit dem, was du sagst. Klar, ne? Weil die Erinnerung ist im Körper gespeichert und auch wenn wir es vielleicht bewusst nicht auf dem Schirm haben, das Unterbewusstsein hat es nicht vergessen. Diese kognitive Dissonanz, die du beschreibst, ist ja auch etwas, was dann nach einer Trennung uns wirklich noch viele, viele, viele Monate, wenn nicht Jahre beschäftigt. Warum es auch so wichtig ist, dass man sich in der Aufarbeitung einer solchen Beziehung Unterstützung holt. Kannst du dazu ein paar Sätze sagen?
Absolut. Also der schmerzhafteste Prozess, den so eine toxische Dynamik mit sich bringt, das ist der Heilungsprozess. Die Gewalt, die in der Beziehung erlebt wird, die ist ja schon schlimm genug und die wird natürlich auch als sehr schmerzhaft empfunden. Allerdings hat natürlich da unsere Psyche und dementsprechend auch unser Körper Mechanismen entwickelt, um diesen Schmerz im Möglichen abzuwenden und ihn auch nicht mehr zu spüren, ne? Der sogenannte Trauma Response. Also unser Körper und unsere Psyche entwickeln Mechanismen, damit dieser Schmerz sowohl körperlich als auch mental von uns fernbleibt, damit er unser Überleben sichert. Wenn die Trennung vollzogen ist und diese Klarheit kommt und diese radikale Akzeptanz dessen, was war, dann kommt natürlich, weil wir in einem Abhängigkeitsverhältnis waren, die Entzugserscheinung. Und diese Entzugserscheinungen sind sowohl auf körperlicher als auch auf psychischer Ebene mitunter das Schmerzhafteste, was Menschen je widerfahren kann. Man geht tatsächlich durch einen Entzug, denn jetzt fallen nach und nach diese Abwehrmechanismen, die wir ja nicht mehr brauchen. Ne, weil dieser Täter nicht mehr um uns rum ist, der narzisstische Partner, die fallen ab. Und dann kommt dieser Schmerz, den die Gewalt angerichtet hat, zum Vorschein. Wenn man es dann tatsächlich schafft, es auch zu verarbeiten, zu bearbeiten, sich jemandem anzuvertrauen. Und das ist so der heftigste Part, den Überlebende aus so einer Beziehung durchleben müssen. Und da hast du recht, diese kognitive Dissonanz begleitet einen Monate, wenn nicht Jahre. Je schneller man sich Hilfe holt und Klarheit in seinem Kopf schafft und in diesem Mindset, desto schneller geht natürlich auch der Heilungsprozess. Und schneller möchte ich hier in Anführungszeichen setzen, denn es ist alles andere als schnell, wenn man eine Gewaltbeziehung hinter sich hat.
Ja, dieser Podcast ist auch nicht bekannt für schnelle Lösungen, sondern ich gebetsmühlenartig erinnere meine Hörerinnen, also es sind zumeist Hörerinnen, aber auch Hörer, immer wieder daran, dass es diesen Quick Fix nicht gibt und erst recht nicht nach solchen Erfahrungen wie einer schwer toxischen oder sogar narzisstischen Beziehung. Was ich an mir immer wieder beobachte, und da dürfen wir, finde ich, auch ein Bewusstsein für entwickeln, ist dieses sich selbst gaslighten. Nach einer solchen Erfahrung. Also sprich, sich im Grunde genommen selber danach einzureden, dass man selber das Problem war und dass es unsere Schuld war, dass das passiert ist. Mir hat da sehr geholfen das Buch von der Dr. Ramani, das It's Not You. Da geht's ja genau auch um dieses Thema, packe ich euch gerne in die Shownotes. Und ich kannte diesen Ausdruck nicht, dieses Self-Gaslighting, aber das trifft es natürlich, den Nagel auf den Kopf.
Wobei ich nicht ganz d'accord gehe mit diesem Begriff für das, was wir da tun, ne? Das Gaslighting, weil Gaslighting setzt voraus, dass wir manipulieren. Gaslighting,
da hast du recht.
Manipulation,
ja.
Ne?
Ja.
Und Self-Gaslighting, ich glaube nicht, dass wir uns selbst manipulieren, sondern ich glaube, es ist ein völlig natürliches Resultat aus dieser Indoktrinierung, die wir jahrelang vielleicht auch erfahren haben. Unser Verstand reagiert auf Wiederholungen. Ne? Es ist eine völlig normale Reaktion, wenn man jahrelang eingeredet bekommen hat, man ist selbst krank, man ist streitsüchtig, man ist zu bedürftig, man ist psychisch krank, man braucht Therapie, man ist narzisstisch, man ist toxisch, dass man das irgendwann natürlich glaubt. Dieses Narrativ, das verhärtet sich ja. Das wird ja nicht weniger. Zumal gerade bei Frauen diese Sätze ja nicht zum ersten Mal in der Beziehung gehört werden, sondern durch die Sozialisierung von Frauen fühlen sich Frauen ja sehr viel schneller verantwortlich für irgendwas, suchen tendenziell schneller die Schuld bei sich. Ne, dieses People-Pleasing, das ist ja nicht ein Aspekt, der individuell von einem Elternteil in der eigenen Geschichte anerzogen worden ist, sondern was die meisten unterschätzen, dass es ein kollektives Problem ist. Das People-Pleasing heißt, dass Frauen dazu erzogen werden, ja, People-Pleaser zu werden. Und von daher brauchen wir auch da tatsächlich Ansätze gesellschaftlich und kollektiv, um mit so Narrativen einfach und Mythen auch aufzuräumen.
Ja, nicht nur kollektiv, sondern sogar auch transgenerational. Also ich glaube, das haben wir seit Jahrtausenden in unseren Zellen, brave Mädchen zu sein.
Mhm, absolut.
Ja, und es wird ja auch sehr gefördert von der Gesellschaft. Also man wird ja auch sehr dafür gelobt, wenn man ein braves Mädchen ist.
Aber nur Frauen.
Das stimmt.
Männer werden nicht gelobt, wenn sie brav und angepasst und sanft und auffangend sind und verständnisvoll. Dafür werden nur Frauen gelobt. Das ist richtig.
Jetzt sprechen wir ja die ganze Zeit über männliche Täter und über männliche Narzissten. Du arbeitest hauptsächlich mit Frauen. Ich will dich jetzt nicht auf eine Zahl festnageln. Ich kenne auch narzisstische Frauen, also stark narzisstische Frauen auch. Trotzdem habe ich den Eindruck, das Gleichgewicht stimmt nicht ganz. Wie ist deine Beobachtung?
Also ich glaube auch tatsächlich, dass es sehr viel mehr narzisstische Männer wie narzisstische Frauen gibt. Ich habe auch schon Männer in der Therapie gehabt und der Schmerz und die Zerstörung sind das gleiche Ausmaß. Ne? Also da macht man keinen Unterschied. Ich glaube, dass Männer grundsätzlich sich etwas schwieriger tun, anzuerkennen, dass sie Opfer sind. Kommt eben auch wieder aus sehr veralteten patriarchalen Strukturen und Rollenbildern, die man uns da eingeblößt hat, ne? Der Mann muss stark sein, dem Mann kann sowas nicht passieren. Nein, auch Männer können Opfer von partnerschaftlicher Gewalt werden. Und sie tun sich nur, glaube ich, etwas schwerer, sich Hilfe zu holen, weil es eben nicht in das Bild des Mannes passt, dass er auch Opfer von einer Frau sein könnte, weil einfach vice versa es sehr viel häufiger der Fall ist. Und Gewalt an Frauen von männlichen Tätern ausgehend natürlich ein strukturelles Problem darstellt, während es kein strukturelles Problem mit Gewalt von weiblichen Täterinnen, weiblichen Narzisstinnen gibt.
Mhm. Würdest du sagen, dass wir eine gewisse, und mir ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass jetzt hier nicht der Eindruck entsteht, ich suche nach Schuld oder Zuweisung auf der Opferseite. Das möchte ich betonen an dieser Stelle. Dennoch, glaubst du, dass es eine Grundkonfiguration gibt, die wir mitbringen, die uns besonders empfänglich macht für stark narzisstische Partner?
Nein. Einer der Mythen, die rund um diese Partnerwahl, um die narzisstische Partnerwahl kursiert, ist natürlich, und was mir sehr häufig auch begegnet, aus der spirituellen und esoterischen Bubble ist, ne, so dieses Gesetz der Anziehung und der Resonanz und dein Karma-Zwilling und deine Zwillingsflamme und wie das nicht alles
heißt. Oh, das finde ich auch ganz schlimm. Das geht mir auch richtig auf die Nerven, dieses Twin Flame-Gequatsche. Sorry.
Total, nee, also mir auch. Und da entsteht auch oft dieses Narrativ und auch eben dieser Mythos, dass eine Frau weniger Selbstwert hat oder nicht in der Selbstliebe ist oder noch nicht wirklich gelernt hat, Grenzen zu setzen und dass sie deshalb besonders anfällig wäre für narzisstische Männer. Das stimmt aber nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und ich habe jetzt, mittlerweile bin ich nach so vielen Jahren fast im vierstelligen Bereich an Akten, die ich habe. Und ich kann einfach auch nur aus eigener Erfahrung, aber auch alles, was ich sonst an Recherche betreibe zu dieser Struktur, zu dieser Opferstruktur, einfach nur sagen, das Gegenteil ist der Fall. Narzissten sind sehr competitive. Das heißt, sie sind auf Macht und Kontrolle aus. Und Macht, Kontrolle und Zerstörung kann ich tendenziell nur an jemandem ausüben, der mir die Stirn bietet. Das heißt, ein narzisstischer Mann wird sich grundsätzlich eine Frau suchen, die viel zu bieten hat, die voller Leben ist, die selbstbewusst ist, die gut situiert auch in manchen Fällen ist, die weiß, was sie will, die sehr empathisch ist, ne, die ein Herz hat, sehr wohlwollend ist. Also all das, was wir empathischen Menschen zuschreiben und was ja auch so wichtige Werte in unserer Gesellschaft sind, das sucht sich jemand, der narzisstisch ist, aus.
Mhm, gehe ich voll mit. Mhm. Ja.
Also ich habe keine, ich erinnere mich an keine Frau, die bei mir je war, die einen schwachen Selbstwert hatte, die nicht wusste, wohin mit sich in ihrem Leben. Die war vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo sie einen narzisstischen Mann kennengelernt hat, gerade in dem Tief, weil sie ihren Job verloren hat oder weil sie frisch getrennt war. Aber das sind ja situative Momente, Phasen im Leben eines Menschen, die sich nicht auf sein ganzes Wesen, auf sein ganzes Dasein beziehen. Das hängt also in keiner Art und Weise mit dem Charakter zusammen. Und da narzisstische Menschen ja oft auch Energievampire genannt werden, ne? Also eine Zecke saugt sich nicht an einem toten Tier fest. Na, sie brauchen Menschen, die vor Leben pulsieren, die etwas darstellen. Denn diese Frauen sind all das, was der narzisstische Mann nicht ist. Aber das, was er braucht, um zu überleben. Der Supply.
Es gibt tatsächlich auch so eine spirituelle Komponente im Narzissmus, die ich ganz interessant finde. Und ich weiß, also ich hatte jetzt bestimmt 4-5 Mal mit narzisstischen Partnern zu tun, also die auf jeden Fall sehr weit oben auf dem Spektrum sind in den letzten 30 Jahren. Und ich hatte häufiger genau das, was du gerade beschreibst, dieses Gefühl, die fühlen sich angezogen von meinem Licht und dann wollen sie es kaputt machen.
Ja.
Genau so hat es sich angefühlt. Ich habe mal zu einem Partner gesagt, ich fühle mich neben dir, als würde ich vertrocknen. Also wie eine Blume. Also das mal jetzt so aus betroffenen Sicht. Und das passt sehr gut zu dem, was deine Beobachtung auch ist.
Die intrinsische Motivation von einem narzisstischen Menschen ist Machtkontrolle und Zerstörung. Das taucht ja auch immer wieder die Frage auf, ne? Das ist ja auch so ein Mythos. Wissen denn Narzissten, was sie tun? Weil viele denken, dass es infolge der Narzissmus entsteht, infolge einer traumatischen und schlimmen Kindheit. Mittlerweile weiß man, dass es zu einem Großteil genetisch bedingt ist. Also einfach falsch verdrahtet ab Werkseinstellung, ne? Also dieses kindlich regressive Verhalten, ganz besonders in Konfliktsituationen. Man muss auch immer dazu sagen, dass natürlich die Wissenschaft nicht wahnsinnig viele Fallbeispiele von Narzissten hat, um sie zu eruieren, um ihre Persönlichkeit, ihr Spektrum wirklich so bis ins Detail auszuforschen und zu beobachten. Denn das sind die Menschen, die ja nicht in Therapie gehen. Die in Therapie gehen, sind ja die Opfer. Und meines Erachtens nach, und dabei bleibe ich, es gibt niemanden auf dieser Welt, der eine narzisstische Struktur, einen narzisstischen Mann besser beschreiben kann als sein Opfer. Denn nur die sind diejenigen, die Tisch und Bett mit ihm teilen. Und zwar meistens über einen sehr langen Zeitraum. Also wenn man dafür ansetzen müsste, dieses Profil zu erneuern und etwas genauer zu beschreiben, dann müsste man sich an die Opfer wenden. Und nicht darauf warten, dass Narzissten selbst in Therapie gehen, denn das tun sie nicht. Und wenn sie es tun, dann schaffen sie es natürlich in narzisstischer Manier, auch alle TherapeutInnen
einzuwickeln.
Absolut, ja. Absolut.
Ja, ich saß auch mal mit einem sehr, sehr narzisstischen Partner bei einer Paartherapeutin und ich habe nur geweint. Ich war völlig dysreguliert. Ich war wirklich I was a mess. Also mir ging es zu der Zeit wirklich nicht gut. Ich schreibe in meinem Buch auch über diese Zeit. Und der Mensch saß, vor uns saß eine Paartherapeutin und der Mensch hat so ganz gönnerhaft auf mich geschaut und hat dann zu der Therapeutin auf so eine verschwörerische Art und Weise gesagt, so nach dem Motto, sie sehen ja, in was für einer Verfassung sie ist, ne? Was will man da machen? Und ich war einfach fertig nach 3,5 Jahren. Ich war einfach fertig. Und habe da aber tatsächlich dann auch relativ schnell den Ausstieg geschafft und auch mich an die goldene No-Contact-Regel gehalten. Das war nicht einfach, aber es war auf jeden Fall gut. Christina und ich hatten ja auch schon ein kleines Vorgespräch und du bist wirklich jemand, der sehr, sehr kämpft mit sehr viel Herz und Leidenschaft und auch jemand bist, der sich gegen die Aussage wehrt, dass wir uns das sozusagen aussuchen oder dass uns das jetzt immer wieder passiert und dass wir auch unsere Anteile anschauen müssen. Also ich finde, Selbstreflexion ist trotzdem key, also in jedem Leben, also in meinem auf jeden Fall. Was geht dir da so gegen den Strich in der allgemeinen Diskussion, in dieser Debatte über Narzissmus, was das Thema Victim Blaming, also sprich das Anklagen der Opfer angeht?
dass eben, wenn Gewalt im Spiel ist, und das ist ja bei toxisch-narzisstischen Beziehungen definitiv der Fall,
ja,
dass hier ein Anteil der Gewalt immer wieder auf die Frau, auf das Opfer zurückgebracht wird. Und der Fokus, allein schon in der Fragestellung, ne, warum ist sie denn so lange geblieben? Warum ist sie denn nicht gegangen? Es sind genau dieselben Fragen auf einer anderen Ebene, wenn wir auf eine andere Art der Gewalt blicken, bloß umphrasiert oder umbenannt. Was hatte sie an? Es ist genau dieselbe Schiene. Das ist Victim Blaming. Wenn Gewalt in einer Beziehung passiert, dann ist das einzig und allein die Entscheidung des Täters, sie auszuüben. Und an den muss auch die Schuld und die Verantwortung adressiert werden. Und zwar einzig und allein. Keine Frau auf dieser Welt sucht sich einen Täter. Das ist natürlich auch immer so, ne? Warum hast du ihn dir denn ausgesucht? Naja, aber guess what? Die kommen ja nicht auf die ersten 5 oder 8 oder 10 Dates und sagen, weißt du was, Baby? Ich werde dich nach dem 3. Date einmal gaslighten. Dann werde ich dich nach dem 5. Date ghosten und dann werde ich dir deine Wahrnehmung nehmen. Dann werde ich dich anlügen. Dann rutscht mir irgendwann die Hand aus und dann werde ich dich bedrohen und dann werde ich dich stalken und dann werde ich dich abwerten und sagen, wie fett und hässlich du bist. Das macht kein Mann. Das macht kein Täter. Frauen suchen sich solche Männer nicht aus. Denn solche Männer spielen für eine sehr lange Zeit etwas, das sie nicht sind. Und den Mann suchen sich Frauen aus. Mhm. Aber nicht den anderen, der danach kommt, wenn die Masken fallen. Und dieses Narrativ, dieses Victim-Blaming, das haben wir ja schon immer. Das haben wir ja nicht nur in diesen Beziehungen, in diesen narzisstischen, sondern das widerfährt einer Frau ja auch in ihrem Alltagsleben, im beruflichen Leben. Dieses mit zweierlei Maß messen, dieses Gaslighting, diese Abwertung, ne, die Wut, die Opfer an den Tag legen in so einer Beziehung, die sie oft glauben lässt, Mensch, da habe ich auch überreagiert, vielleicht bin ich ja der toxische Part. Das ist eine völlig natürliche Reaktion auf Missbrauch. Aber die Gesellschaft stempelt Frauen, die wütend und laut sind, einfach als hysterisch, ist borderline, ne, hat ein Problem, ist eine Drama Queen. Männliche Wut gilt als gesellschaftlich toleriert, ist anerkannt. Da kommt niemand auf die Idee zu sagen, Mensch, das ist aber seltsames Verhalten, ne, wenn sie sich irgendwie bei einem Derby, beim Fußball die Köpfe in der Südkurve einschlagen. Das ist gesellschaftlich akzeptiert. Mhm. Und so, das muss aufhören. Es muss aufhören, dass Frauen, die aus solchen Beziehungen kommen, mit diesen Fragen bombardiert werden. Die Gesellschaft sollte sich lieber mal fragen, warum schlägt er zu? Ja. Warum behandelt er dich so?
Ja, ist crazy. Es gibt einen Amerikaner, der hat einen ganz tollen YouTube-Kanal, also zumindest hat er mir auch nochmal ganz, ganz viel geholfen, Dynamiken zu verstehen. Der heißt Tim Fletcher und der sagt immer, narcissistic people, also narzisstische Menschen, können die süßesten Personen sein, bis etwas sie triggert. Also bis etwas diese narzisstische Wut an die Oberfläche schwemmt, also wenn sie nicht mehr kompensieren oder die Maskerade aufrecht erhalten können. Also wenn sie hoch gestresst sind oder nicht irgendwas nach ihren Vorstellungen läuft, da wären wir ja eigentlich schon beim Thema Red Flags. Und ich muss sagen, ich kannte auch in der Vergangenheit einige. Ich habe auch oft welche gesehen. Aber ich habe auf die Störgeräusche in meiner Wahrnehmung einfach viel zu selten vertraut und habe häufig Red Flags auch dann vom Tisch gewischt und habe gesagt, ach ja, komm, so schlimm ist es ja nicht. Beobachtest du das auch bei deinen Klientinnen?
Aber absolut. Red Flags, die man im ersten Moment nicht als solche identifiziert. Und das kommt natürlich daher, weil die Gesellschaft es verpasst hat. Und ich unterstelle der Gesellschaft und der Struktur, dass sie das bewusst macht, dass sie Frauen nicht darüber aufklärt, generell Menschen nicht darüber aufklärt, was diese Red Flags sind. Das beinhaltet auch die verschiedenen Formen der Gewalt und wie sie sich äußern, auch in einer Kennenlern- und Datingphase, wie sie heißen, wie sie in Erscheinung treten, an welchem Verhalten macht man es denn fest. Und dadurch, dass dieses Wissen, das dann großes Defizit ist, übergeht man sein Bauchgefühl, weil wir ja auch alle so erzogen werden, gerade Frauen, in jedem Menschen etwas Gutes zu sehen.
Und oh ja, das kenne ich auch.
Steckt ja auch etwas Gutes. Nein, Nicht in jedem Menschen steckt etwas Gutes. Und das sind so Dinge, da bedarf es wirklich radikaler Akzeptanz. Denn wenn wir an Gott glauben, dann glauben wir ja auch an den Teufel. Also warum glauben wir denn an das Gute im Menschen, glauben aber im gleichen Atemzug nicht, dass ein Mensch zu so menschenverachtenden Taten fähig ist? Warum nicht? Und wir bekommen es ja auch jetzt nicht wenig mit, wenn wir mal gesellschaftspolitisch uns in der Welt umschauen. Also es passieren ja überall böse Dinge. Also warum kann es nicht der Freund sein, den ich aus meinem Fußballverein kenne, wo sich die Frau getrennt hat und jetzt erzählt, er hätte sie 20 Jahre lang geschlagen? Warum glaube ich das nicht? Weil ich aus meiner eigenen schön heilen Weltbubble bitte nicht rausgerissen werden möchte und mit der Realität konfrontiert werden möchte. Aber Gewalt ist nun mal Realität für viele Frauen auf dieser Welt.
Auch ein schöner Satz von Dr. Ramani, educate yourself. Es ist einfach unheimlich wichtig, dass wir anfangen, diese Dynamiken erstmal auf einer kognitiven Ebene zu begreifen und zu verstehen, um uns eben davor zu schützen. Denn wenn diese Falle mal zugeschnappt ist, dieser neurobiochemische Austausch von abwechselnd Cortisol, also hoher Stress, und dann wieder Dopamin im umgangssprachlichen Zuckerbrot und Peitsche, so entstehen ja auch diese emotionalen Abhängigkeiten und warum es dann auch so schwer ist, sich daraus zu befreien. Und das wissen viele Menschen einfach nicht. Und die glauben dann, das ist Liebe.
Ja, Leidenschaft wird das genannt.
Genau, ja. Ne?
Wir können nicht ohne einander, aber auch nicht miteinander. Ne? Und das ist, ja, da wird Liebe verwechselt mit etwas sehr Toxischem. Und das aus den Köpfen rauszubekommen und da eine Klarheit zu schaffen, da sind wir ja alle dabei.
So ist es. Welche Menschen kommen zu dir? Mit welchen Anliegen? Du begleitest Frauen auch zu Gericht, wenn es wirklich um Kinder geht, um Unterhalt und so weiter.
Also zu Gericht, leider ist das Familiengericht und die Prozesse, die da stattfinden, ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit, was ich hoffe, dass sich irgendwann ändert. Aber ich begleite sie nicht zu Gericht, sondern wenn sie Umgangs- und Sorgerechtsverfahren haben, dann coache ich sie, also dann begleite ich sie, ich therapiere sie nicht, sondern ich coache sie hinblicklich der Rhetorik, der Strategie. Wie funktioniert das familiengerichtliche System? Weil die Gewalt, die sich in der Beziehung abgespielt hat, verlagert sich eins zu eins auf die Trennung, auf die Trennungsphase danach und somit auch in den Gerichtssaal. Also narzisstische, gestörte Menschen sind sehr einfach zu durchschauen, weil es eben eine Störung und somit ein Pattern, ein Muster ist, was immer wiederkehrend ist. Sie haben dasselbe Drehbuch, sie haben dadurch, dass sie keine emotionale Welt in sich tragen, wie du und ich und wie viele empathische Menschen, ist ihr Sprachschatz auch eingeschränkt, auch wenn man vermutet, dass sie wahnsinnig eloquent sind. Nein, das sind sie nicht. Man muss den Kontext beachten, in dem ein Narzisst oder eine Narzisstin eloquent erscheint. Auf Gefühls- und Emotionsebene sind sie es eben nicht. Und da gilt es, Frauen vorzubereiten, wie gehe ich damit um? Was ist sein nächster Schritt? Und wie kann ich präventiv mich schützen, wenn ich weiß, was der nächste Schritt ist, der nächste Schlag, der nächste Kriegsschauplatz? Und wie präsentiere ich mich auch vor Gericht? Beweisführung, Dokumentation, das sind Themen, die ich in dieser Sparte abgreife. Also ich bin natürlich keine Juristin, ich kann nur aus Erfahrungswerten sprechen und sie rhetorisch und strategisch stärken, mental stärken, im Hinblick eben auf diese Prozesse.
Das ist so eine wichtige und wertvolle Arbeit, weil, wie gesagt, es eben noch so viel Unwissenheit gibt, was das Thema Narzissmus angeht. Und es ist jetzt wieder ein bisschen ein Schritt zurück, aber ich kenne das auch nicht, also aus eigener Erfahrung und auch von Klienten und Klientinnen. Wenn man zum Beispiel sich hilfesuchend dann nach so einer Trennung an einen Therapeuten oder eine Therapeutin wendet, die sich damit in der Tiefe nicht wirklich auskennen, die vielleicht nicht von betroffenen Seite kommen, dann ist die Gefahr enorm hoch, dass man durch den eigenen Therapeuten retraumatisiert wird. Oder dass dann irgendwie so nach dem Motto, also ich hatte schon einen Klienten, da hat der Therapeut dann zu ihm gesagt, ja, aber Sie sind das Problem, merken Sie das nicht?
Ich weiß.
Und die dann bitterlich weinend und völlig dysreguliert die Praxis verlassen haben. Das heißt, wir sind auch eingeladen, wirklich darauf zu achten, wenn wir uns jemanden suchen, der uns nach so einer Trennung unterstützt. Und ich nehme an, du würdest auch sagen, ohne wird es wirklich schwer, oder?
Fast kaum möglich, würde ich sogar sagen.
Würde ich auch sagen. Mhm.
Also man schafft es sicherlich, sich zu trennen. Das möchte ich behaupten. Und sicherlich die Trennung zu vollziehen, ist die eine Sache. Es zu verarbeiten, dass man es nicht 20 Jahre lang ungelöst mitschleppt, das ist die andere. Mhm. Und das Fundament der Traumatherapie, wenn es um toxische Dynamiken geht, ist das Wissen, die Klärung. Dieser Nebel im Kopf, der herrscht über viele Jahre hinweg, der muss aufgelöst werden. Die Frauen müssen wieder fähig sein, von einer betroffenen Rolle in die Beobachterrolle zu kommen und die Dinge anders zu bewerten. In ihre Wut kommen, in ihr Gefühl und auch wieder in Verbindung zu ihren eigenen Gefühlen. Das ist unheimlich wichtig und das stellt auch das Fundament der therapeutischen Begleitung dar. Sollte es.
Und dann ist es eben super wichtig, jemanden zu haben, der sich damit auch echt auskennt in der Tiefe, ne?
Absolut. Die meisten Frauen, die zu mir kommen, waren jahrelang in Verhaltenstherapie, in Gesprächstherapie, in traumasensibler Therapie, leider oft erfolglos mit dem Satz, ich muss an meinem inneren Kind arbeiten oder ich musste an meiner Selbstliebe arbeiten oder an meinen Grenzen setzen. Diese Fälle vor Gericht werden ja immer als hochstrittig bezeichnet. Wenn ich höre hochstrittig, dann weiß ich zu 99,9%, um nicht allzu absolut zu klingen, dass da Gewalt in der Partnerschaft ist. Ne? Es wird dann als Kommunikationsproblem in der Paartherapie vielleicht auch dargestellt. Das zu erfassen, bedarf tatsächlich eine andere Art von Wissen, was dir in keinem Studium der Psychologie vermittelt wird. Und das ist so ein Irrglaube, der herrscht, dass approbierte PsychotherapeutInnen vollumfänglich über dieses Thema Narzissmus Bescheid wissen. Das ist aber nicht richtig. Das gehört also nicht zum Standardprogramm
eines Trauma.
Es gehört nicht zum Standardprogramm der psychotherapeutischen Ausbildung, dass man Narzissmus so in der Tiefe beleuchtet.
Glaubst du, dass dieser Aspekt dann in der Aufarbeitung, der Aspekt der Zeugenschaft auch ein unglaublich wichtiger ist? Also, dass da jemand sitzt, der zu den betroffenen Klientinnen sagt, mit dir ist alles in Ordnung?
Ja, absolut. Absolut. Und ich weiß, also ich bin ja Griechin und ich weiß, wie viel Tohubavohu um dieses Wort Schuld gemacht wird. Das ist allerdings tatsächlich nur im deutschsprachigen Raum so. Ich als Griechin, das Wort Schuld ist nicht behaftet mit irgendwas, weil man, habe ich oft den Eindruck so, ja, es geht nicht um Schuld, es geht nicht um Täter und Opfer, doch geht es. An dem Wort Schuld ist überhaupt nichts Schlimmes daran, denn manchmal sind wir schuld und manchmal sind wir eben nicht schuld an irgendwas. Und genauso wie es gibt Täter und Opfer, ja, die gibt es. Und es gibt eine Verantwortung zu übernehmen für den, der die Schuld trägt. Und deshalb ist es wichtig, wenn sich Frauen in so Therapie begeben, dass sie einen Zeugen dafür haben, dass sie nicht irre sind, dass sie nicht alleine sind und dass sie eben keine Schuld dafür tragen, dass der Partner sich tagtäglich dazu entschieden hat, ihnen irgendeine Form der Gewalt anzutun. Und das ist ein huge relief für die Frauen, die aus so einer toxischen Beziehung kommen.
Neben der Tatsache, dass ihnen nämlich niemand die Schuld gibt, also dass es nicht ihre Schuld ist.
Ja, ganz genau.
Was passiert denn eigentlich, wenn ein sehr stark narzisstischer Mensch auf jemanden trifft, bei dem die Strategien nicht funktionieren?
Ich würde sagen, aus Erfahrung, entweder dieser Mensch ist selbst narzisstisch oder es ist ein geheilter, empathischer Mensch, der diese Red Flags nach einer gründlichen Aufarbeitung seine Erfahrungen mit toxischen Menschen, egal in welcher Konstellation, familiär, beruflich, beziehungstechnisch aufgearbeitet hat und diese Menschen mit toxischem, narzisstischem Verhalten meilenweit gegen den Wind riecht. Und das sollte Ziel der Therapie sein. Also nicht nur das Erlebte aufzuarbeiten, sondern einen groß gefüllten Werkzeugkasten mitzugeben, in dem alles über schwarze Rhetorik, narzisstisches Verhalten steht, um sich in Zukunft dazu wappnen und diesen Menschen so gut wie es geht aus dem Weg zu gehen.
Mhm. Du sagst geheilter Empath. Ich habe den Begriff entwickelter Empath gehört. Das fand ich auch ganz schöne Formulierung, dass sich sehr narzisstische Menschen an entwickelten Empathen die Zähne ausbeißen. Das ist im Grunde genommen, da ist nichts zu holen. So. Und dann entweder sie verzweifeln oder sie ziehen halt dann weiter.
Und in der Regel ziehen sie weiter.
Und suchen sich eine neue Zufuhr.
Ganz genau. Dann ziehen sie sehr schnell weiter.
Ich würde gerne nochmal auf das Thema, wenn du magst, der Ex-Partnerinnen zu sprechen kommen, weil, wie gesagt, ich habe das auch in der Vergangenheit einmal gemacht und das war für mich sehr entlastend. Ist das etwas, das du deinen Klientinnen empfiehlst, also vielleicht mal Kontakt aufzunehmen zu ehemaligen Partnerinnen und sich auszutauschen?
Absolut. Und damit bin ich tatsächlich ziemlich alleine auf weiter therapeutischer
Aufklärungsflur.
Ach, das ist schön. Man muss es immer so ein bisschen, glaube ich, auch situativ betrachten. Ne? Es gibt Situationen, da bietet sich diese Möglichkeit durchaus, Kontakt zur Ex aufzunehmen, sie zu warnen, einen Impuls zu setzen. Manche Konstellationen machen es unmöglich. Und da muss man immer situativ ein bisschen entscheiden. Aber grundsätzlich, wenn du mich fragst, auf alle Fälle.
Du bist bei der neuen Partnerin, also praktisch Kontakt aufzunehmen zu meiner Nachfolgerin, also nicht zu meiner Vorgängerin.
Ich bin jetzt, genau, ich bin geswitcht.
Kein Problem. Aber es kann ja beides hilfreich sein.
Genau, ich würde auch tatsächlich beides nehmen, also sowohl die Ex als auch die Next. Ich bin für beides. Ich bin dafür, dass Frauen sich vernetzen und sei es auch drum, nur einen Impuls zu setzen. Aber diesen Impuls, glaube ich, sind wir uns angesichts der Tatsache, in was für Strukturen wir leben und wie häufig wir diesem, in Anführungszeichen, Phänomen begegnen, als Frauen untereinander, glaube ich, einfach schuldig. Und ja, die Ex hat bei mir, genauso wie bei dir, eine große Rolle gespielt. Und ich würde auch dazu raten, die Ex zu kontaktieren. Auf jeden Fall.
Also wie gesagt, für mich auch super entlastend, weil wir dann beide festgestellt haben, ich glaube, wir haben 2,5 Stunden telefoniert, ich kannte die gar nicht, es war eine ganz fremde Frau für mich. Das war auf meinem Heilungsweg, war das wirklich ein Meilenstein, weil wir feststellten, wir haben 1:1 das Gleiche erlebt. Und wenn wir 1:1 dann das Gleiche erleben, dann wird uns sehr schnell bewusst, dass das finde ich einen guten Satz, auch wenn man sich dem so ein bisschen nähern muss. Aber es ist nichts Persönliches. Also es ist natürlich, es wird etwas Persönliches, weil es ein persönlicher Schmerz ist. Aber wir als Menschen sind nicht gemeint, sondern wir sind für narzisstische Partner austauschbar. Das meine ich auf der Ebene mit, dass es nichts Persönliches. Mhm. Weißt du, wie ich das meine?
Das ist die Objektliebe.
Genau.
Genau, du bist ein Objekt. Und deshalb verstehe ich, was du meinst mit, es ist nichts Persönliches. Du warst zu einem bestimmten Zeitpunkt als Opfer greifbar und dann hat er dich ausgesucht. Ne? Mhm. Also wie jede Frau. Und du stellst ein Objekt dar. Es ist Objektliebe. Es ist keine Menschenliebe auf empathischer Gefühlsebene in der Erlebniswelt, die Narzissten verbindet zu ihrem Objekt, zu ihrem Opfer, sondern lediglich, was nützt mir dieses Objekt? Und das ist natürlich die emotionale Zufuhr primär, aber natürlich auch noch sehr viel mehr.
Und ihr Lieben, wenn ihr euch dabei erwischt, dass ihr auf die neue Frau an der Seite eures narzisstischen Ex-Partners schimpft und euch aufregt, dann macht euch immer bewusst, wir alle waren irgendwann mal die neue Zufuhr. Und der Schmerz wiederholt sich und da gebe ich dir recht, ich würde mir auch wünschen, wir würden uns mehr vernetzen, weil es dann doch etwas sehr, sehr Heilsames hat, wenn wir feststellen, dass wir damit nicht alleine sind.
Absolut, bin auch dafür.
Es gibt aktuell übrigens einen sehr berührenden Film auf Netflix, den man aber auch mit wirklich guten Ressourcen anschauen darf, der heißt »It Ends With Us«. Mit Blake Lively und Justin Baldoni. Und der zeigt sehr eindrucksvoll die Phasen einer narzisstischen Liebe. Also von diesem Targeting, also das Ziel aussuchen, dann dieses alles ist perfekt und das Lovebombing, alles ist wunderbar. Und dann rutscht das erste Mal die Hand aus. Und das haben sie, die Dynamiken haben sie sehr eindrucksvoll, finde ich, verfilmt. Und ich will das Ende nicht spoilern. Ich finde, er hat auch eine sehr gute Botschaft. So, vielleicht ein kleiner Tipp noch an der Stelle. Liebe Christina, was brauchen wir neben therapeutischen Unterstützung, um vielleicht auch unseren Hörern noch was echt Ressourcenreiches mitzugeben nach einer schweren Thematik in dieser Folge, die so wichtig ist? Wenn wir jetzt einfach sagen, ganz viel Selbstliebe und Selbstfürsorge, klingt das immer wie so ein blöder Kalenderspruch, aber trotzdem ist es in der Essenz natürlich echt wichtig, ne, sich selbst in die erste Reihe zu setzen und sich auch erlauben zu heilen danach.
Also ich glaube, der erste Schritt ist die Erkenntnis und die Wahrheit, dieser Reality-Check über die eigene Beziehung. Das muss verarbeitet, realisiert und vor allen Dingen akzeptiert werden. Ne, so eine Trennung stellt ein großes Hindernis dar, also auch alleine die Entscheidung zu treffen. Hilfreich ist natürlich, abgesehen von der externen Hilfe, die man sich dann holt, TherapeutInnen, Coaches, die Aufklärung über Podcast, YouTube, Bücher, also die Logik, die Ratio, etwas zu füttern, sich eine Kriegskasse, gerade wenn man gemeinsam Familie mit Kindern hat und vielleicht auch in einer finanziellen Abhängigkeit durch Elternzeit, was auch immer ist, finanzielle Ressourcen nach und nach schaffen, den Mut haben, nachdem man sich das selbst eingestanden hat oder diesen Reality-Check gemacht hat, sich bitte an jemanden vertrauensvoll zu wenden. Und zwar an jemanden, dem man wirklich zu 1000% vertraut. Der einem vielleicht auch immer wieder schon so einen Hinweis hat zu kommen lassen in einem Gespräch. Mensch, bist du denn wirklich glücklich? Also wenn ihr euch Hilfe sucht und jemandem anvertraut, dann bitte nur jemanden, dem ihr wirklich vertraut, der euch glaubt, der euch nicht Fragen stellt wie, warum bleibst du denn dann noch? Ne? Oder war, ich würde das nie mit mir machen lassen.
Oder irgendwas ist immer, ist auch schön. Also die andere Richtung, genau. So nach dem Motto, wieso, also ich, ja.
Genau, oder ja, es gibt halt immer mal Hochs und Tiefs in Beziehungen.
Ja, genau. Ne?
Solche Standardsprüche, also wenn ihr im Vorhinein wisst, dass ihr so eine Antwort bekommt, dann spart euch die Frage und wendet euch an einen anderen Menschen. Dann zu schauen, okay, welche Möglichkeiten habe ich denn? Ganz oft ist eine Trennung mit Angst begleitet. Und diese Angst muss wohl eruiert werden. Denn die meisten Menschen haben natürlich Angst vor der Angst, weil sie erstmal ein sehr unangenehmes Gefühl bringt. Die andere Seite von Angst kennen aber die wenigsten. Denn Angst schützt uns auch, hat also auch eine Schutzfunktion. Denn diese Angst war die, die die Mutter begleitet hat, mit ihren Kindern ein Umfeld zu Hause zu schaffen, das am wenigsten eskalierend wirkt. Ja, die Angst ist diejenige, die uns davon abhält, den dunklen Weg durch den Park abends zu nehmen und uns doch für die vielbefahrene Straße zu entscheiden. Also diese Angst wirklich formulieren lernen und was für eine Angst dahinter steckt. Und dann in die Recherche gehen, wer kann mir für was helfen? Den Mut haben, um Hilfe zu bitten, auch was organisatorische Dinge betrifft. Ne? Und sich somit ein bisschen ein soziales Netz, ein Backup, langsam mit der Zeit aufbauen, um dann irgendwann nicht großartig darüber nachzudenken und diesen Schritt einfach zu tun. Denn je länger man darüber nachdenkt, und man kennt das von Opfern, ich kenne das natürlich von den Frauen, die ich begleite. Ja, ich warte jetzt noch den 70. Geburtstag von Onkel Herbert ab, aber dann gehe ich. Und wenn er das noch einmal macht, aber dann gehe ich wirklich. Ja, jetzt steht noch der Sommerurlaub mit den Kindern an, jetzt ist schon alles gebucht. Aber wenn der Sommerurlaub vorbei ist, aber dann gehe ich. Je länger Frauen darüber nachdenken, zu gehen, also es gehört eine Planung dazu, aber die Umsetzung muss sehr schnell folgen und zwar ohne großartig dann darüber nachzudenken, wenn man im Vorfeld diese Situation, dieses Sprungbrett schon geschafft hat. Dann muss man es auch wirklich durchziehen, entgegen jeglichen Schmerzes, entgegen jeglicher Einwände, entgegen jeglicher Ängste. Denn wenn man sich davon vereinnahmen lässt, dann sitzt man in 10 Jahren immer noch da. Und man kann nicht heilen, wo man gebrochen worden ist.
Ein super wichtiges Schlusswort. Du unterstützt Menschen, du machst einen ganz tollen Podcast über narzisstische Gewalt. Ich bin die dritte Frau. Du hast ein ganz wunderbares Angebot. Alle Links zu Christina findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes unter dieser Folge. Und ich hoffe, dass diese Serie noch mehr Verständnis für dieses sehr komplexe Thema in die Gesellschaft bringt, weil das ist ja auch das Thema von Michaela Huber gewesen. Einen grandiosen Narzissten erkennt man schnell. Mit einem verdeckten oder einem vulnerablen Narzissten sieht es ein bisschen anders aus. Und das ist wirklich, wirklich sehr perfide, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da hinter die Dynamiken zu steigen. Also educate yourself. Holt euch selber das Wissen und die Information. Wiederholung ist ein super wichtiger Schlüssel, gerade wenn es um diese kognitive Dissonanz geht. Und ich weiß, es gab auch Phasen in meinem Leben, da habe ich über Monate nichts anderes getan, als mir nur Podcasts und YouTube-Videos anzuschauen, um dieses total verwirrte, verdrehte, arme Gehirn unter meiner Schädeldecke irgendwie wieder auf Spur zu bringen und mich selber wirklich wieder einzunorden und zu sagen, okay, du bist kein Einzelfall. Es gibt hier Menschen, die haben Millionen von Followern und die haben alle das Gleiche erlebt wie du. Und das ist wirklich wichtig.
Total.
Christina Diamantis, ich danke dir für das Gespräch und wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke für deine Arbeit.
Ich danke dir, Kathi, nochmal für die Möglichkeit, hier zu sprechen.
Nächste Woche geht's weiter. Dann spreche ich mit der Autorin und Hamburger Psychotherapeutin Dr. Britta Papay darüber, wie wir uns alle in Zukunft vor narzisstischen oder auch vor toxischen Menschen nachhaltig und wirklich gut schützen können. Und zwar egal, ob in der Partnerschaft, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz oder auch in der Familie. Wie wir sie im besten Fall frühzeitig erkennen, dass es gar nicht dazu kommt, dass wir überhaupt zu Opfern werden. Besonders nicht von denen, die auf dem Narzissmus-Spektrum relativ weit oben und somit teilweise ganz schön gefährlich sein können. Also, ist ein wunderbarer Abschluss, wie ich finde. Ich freue mich total auf das Gespräch mit Britta und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis nächste Woche. Bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und stets neugierig.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.